Vielen Dank. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Jens Koldewey. Ich bin freier Berater in München und habe jetzt natürlich hier die schwierigste Position nach Petra Kutscher, wo es wirklich abgegangen ist, dann TDD, was, glaube ich, viel Spaß gemacht hat, darf ich jetzt hier das Sandmännchen spielen. Also bitte nicht zu laut schnarchen. Der Plan, den Henning und ich hatten, war eigentlich so eine Art Kamingespräch. Die Idee war, Henning plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir packen zwei Stühle dazu, holen uns Leute aus dem Publikum und wir diskutieren über das Thema. Wir haben uns das so schön vorgestellt, hatten auch eine Gliederung, haben gesagt, immer wenn was Interessantes kommt, packen wir das auf die Folie, zeigen das. Und vorgestern kriege ich dann eine E-Mail vom Henning, Grippe gegen Henning 1:0. Daraufhin kam Zeitplanung gegen Jens 1:0. Jetzt mussten wir das noch ziemlich schnell umbauen. Also Henning lässt sich entschuldigen. Ich habe aber ein paar Sachen von ihm eingebaut und ich bin jetzt sozusagen auf den Default zurückgegangen, normalen Vortrag draus zu machen, was nicht heißt, dass nicht Fragen, Rückfragen, alles Mögliche herzlich willkommen ist. Wir hatten ein bisschen Glück, wir haben gemeinsam vorbereitet, wir hatten keine Wissensinseln, wir haben nicht irgendwie gesagt, ich mache alle geraden Folien, Henning macht alle ungeraden Folien, sonst wären wir heute gescheitert. Fangen wir mal ganz vorne an, was sind eigentlich Wissensinseln? Der englische Begriff ist ganz nett. Kennt ihr jemand aus der Liste? Das Knowledge Silo, also der Wissenssilo. Und das ist eigentlich ein schöner Begriff. Ich habe das Wissen und das ist in ganz viel Beton eingepackt. Im Prinzip habe ich Wissensinseln im Team immer dann, wenn ich bestimmte Aufgaben habe, die nur von zu wenig Personen im Team wahrgenommen werden können. Wir hatten solche Situationen in seinem Team schon mal gesehen. Okay. Also, es scheint nicht ganz esoterisch zu sein, aber die ganz spannende Frage ist natürlich, warum ist denn das überhaupt ein Problem? Warum sollten Wissensinseln ein Problem sein? Ich nehme mal Vorschläge entgegen. Okay. Nehmen wir das hier. Also, warum sind Wissensinseln ein Problem? Ja?
Das beschränkt die Freiheit in der Planung.
Also Planungsfreiheit. Ja?
Krankheit oder Urlaub sind immer tödlich für einen Fortschritt.
Tod ist tödlich, wenn ein Entwickler stirbt. Und auch wenn er nur temporär stirbt, weil er sich mit Grippe ins Bett legt, bringt die gesamte Planung durcheinander, ganz klar.
Vielleicht nachvollziehbar, weil nicht alle im Team eine bestimmte Aufgabe oder Umsetzung nachvollziehen können.
Schlechte Nachvollziehbarkeit?
Schlechte.
Müssen Sie noch mal erklären, habe ich noch nicht ganz verstanden, warum?
Angenommen, nur einer in Ihrem Team kennt sich mit einer bestimmten Bibliotheksarchitektur aus und kann deswegen eine bestimmte Umsetzung halt auch nur machen. Und dann ist auch nur er derjenige, der es warten kann, der sich mit Problemstellungen auskennt und der Risiken abschätzen kann.
Ich habe also keine gegenseitige Qualitätskontrolle, keine Abschätzung, richtig? Ja?
Langfristig führt das dazu, dass diejenigen Leute, die das Wissen in sich vereinigen, die Wissensinseln sind, potenziell überlastet sind. Notorisch überlastet.
Notorisch Überlastung gefällt mir besser als potenzielle. Notorische Überlastung. Ja? Bitte?
Ungleichmäßige Auslastung
des Teams. Das Team ist ungleichmäßig ausgelastet. Also denn man hat das ganz tolle Planungstool, keine Ahnung, Project XY, das kann es natürlich, aber normalerweise ist die Auslastung ungleichmäßig. Ja, danke. Ich weiß nicht, wer zuerst da war, sorry.
Ich sage, warum merkst du Flaschenhälse, die dann insgesamt gesagt
haben? Es entstehen Flaschenhälse, die das letztendlich die Gesamtgeschwindigkeit runterbringen. Also Flaschenhälse. Ja?
Kein Lerneffekt.
Kein Lerneffekt? Ja, ich meine, wir haben noch Profis, wieso müssen die noch was lernen?
Risiko. Was passiert, wenn derjenige das Unternehmen oder das Team verlassen soll?
Risiko? Also ich frage ein hohes managementtechnisches, unternehmerisches Risiko.
Die Motivation der Mitarbeiter sind keine Wissensinseln.
Darf ich schreiben, Ausschluss von Mitarbeitern?
Ja.
Also Ausschluss der Nicht-Insulaner? Das ist ungefähr so wie in Europa aus britischer Sicht. Da sind alle, die nicht auf der Insel sind, ausgeschlossen, richtig? Ich weiß nicht, wer war zuerst?
Der Insulaner erhält eine übergroße Bedeutung im Team. Also er erhält auch eine übergroße Macht, die er vielleicht nicht unbedingt ausnutzen will oder so, aber er hat eine Machtposition, die ihm eigentlich nicht unbedingt zustehen will.
Also eine Machtkonzentration.
Ja.
So, Holger noch und dann.
Danke. Geht in dieselbe Richtung, das ist eine Verantwortungsgrenze. Also diese Person bekommt einfach ihre Verantwortung, das geht auch Richtung Macht. Auf der anderen Seite, wenn ich eben nicht mich mit diesem Thema auskenne, dann muss ich mich nicht darum kümmern. Das ist dann so die gerne abgegebene Verantwortung des restlichen Teams.
Also Verantwortungskonzentration und das Team selber wird eigentlich untergraben. Weil das sind eine Reihe von Leuten, die jeder für sich arbeiten, aber das Team wird untergraben. Richtig. Das ist alles korrekt. Wenn man agil plant, sieht man noch was ganz anderes. Das ist nämlich das, was man hier sieht. Was ist das? Ein Taskboard, ist klar. Sie können nicht sehen, was draufsteht. Das ist Absicht, das war Bedingung des Kunden, dass man nicht sehen kann, was draufsteht. Aber was fällt auf? Die Plan-Spalte, die ist eigentlich von oben nach unten durchpriorisiert, nach Business-Priorität. Und was man hier sehr schön sieht, die Hochprioren-Aufgaben sind hängen geblieben. Da oben, da hängen noch ein paar. Und hier unten ist gearbeitet worden. Zu Deutsch, das Team setzt nicht die Business-Priorität um, sondern arbeitet einfach irgendwie, wie es gerade frei wird. Auch noch ein Problem. Prioritäten werden nicht eingehalten. Das ist insgesamt aus Management-Sicht kein guter Zustand. Woran erkennt man, dass man Wissensinseln hat? Da gibt es noch ein paar andere. Also am Taskboard sieht man es auf den ersten Blick, wenn man da hinkommt. Aber es gibt auch so ganz typische Bemerkungen in Stand-Up-Meetings, in Planungsmeetings. Sowas, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Das Taskboard ist zwar noch voll, aber ich habe nichts mehr zu tun. So eine typische Bemerkung. Oder am Ende vom Planungsmeeting, ja, Moment, für mich hängt da ja gar nichts. Hat das schon mal jemand gehört? Nur ich, okay, gut. Auch eine ganz typische Bemerkung, ich kann das jetzt gar nicht schätzen. Ich kenne die Ecke doch gar nicht. Was soll ich da jetzt schätzen? Oder auch, naja, da müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, da machen wir gleich einen Namen drauf, das kann sowieso nur Hans Ludwig machen. Und Hans Ludwig denkt sich, ich bin völlig überlastet. Das ist also ganz typisch, dass die das Wissen in sie bilden, letztendlich mitdenken, die Hauptlast des Projekts schultern zu müssen. Wissensinseln gibt es nicht nur im agilen Bereich, die gibt es auch, wenn man ganz klassisch plant. Da schauen die so aus. Da muss man ziemlich genau hinschauen, da muss man auf den kritischen Pfad schauen. Die Planungstools, wenn man so Gantt-Diagramme macht, das Schönste an den Gantt-Diagrammen sind die roten Teile da drin, das sind die kritischen Pfade. Das reicht aber noch nicht, um Wissensinseln zu erkennen, sondern jetzt muss ich mir alle kritischen Pfade anschauen und feststellen, dass Steven überall steht. Also man sieht es auch, wenn man traditionell plant, allerdings nicht so offensichtlich, wie wenn man aufs Taskboard schaut. Also beim Taskboard sehe ich es auf den ersten Blick. Traditionell brauche ich dafür Werkzeuge, die mir kritische Pfade ausrechnen und Ähnliches, aber es geht auch. Gleiches Problem ist, Wissensinseln tun bei agilen Ansätzen sofort weh. Die tun schon im Planungsmeeting weh. Wenn man da sitzt und sich denkt, irgendwie kriege ich das nicht verteilt. Wenn ich traditionell arbeite, tun mir die erst ziemlich spät weh, nämlich meistens, wenn die Leute kündigen. Anderes Indiz auch noch für Wissensinseln. Ich habe massive Einbrüche, wenn jemand krank wird. Also das ist eine der schönsten Graphen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Das ist die Velocity eines Teams über die Monate hinweg. Und hier dieser Einbruch, da ist einer der beiden Hauptprogrammierer hat sich ins Krankenhaus gelegt für 8 Wochen. Sieht man sofort an der Velocity. Das sind genau die Effekte, die man eigentlich vermeiden müsste. Ähnliche Effekte, die man nicht so deutlich sieht, ist, wenn Änderungen reinkommen. Wer kümmert sich um die Änderungen? Hans Ludwig, der hat ja eigentlich schon was zu tun. Das heißt, Dinge dauern sehr lang. Ich habe sehr lange Durchlaufzeiten, weil es ist alles an dem einen hängen bleibt. Was ist die Folge? Wenn das Management sagt, es dauert zu lange, klarer Fall, gibt es genau 2 Maßnahmen, Wochenendarbeit und Urlaubssperre. Typischerweise in Teams, die solche Wissensinseln kultiviert haben, in Organisationen, findet man genau solche Maßnahmen sehr, sehr häufig. Es gibt einen großen Stress, aber am Ende wenig Erfolg. warum, weil der Stress nicht hilft, wenn man nicht an das eigentliche Problem rangeht. Was ist eigentlich das Grundproblem dahinter? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der eine oder andere mag sich erinnern, in grauer Vorzeit, 70er, 80er Jahre, Postschalter. Wie waren die organisiert? Die waren so organisiert, an dem einen Schalter konnte man Briefmarken kaufen, am zweiten konnte man den Brief aufgeben, am dritten das Päckchen aufgeben und am vierten sein Postsparbuch machen. Es war toll, die Leute dahinter waren also, die haben jahrelange Schulungen gehabt im Ausfüllen von Postsparbüchern. Und das lief auch super, wenn ich nur hingehen wollte, mein Postsparbuch ändern. Wenn ich aber hingehen wollte, Briefmarken kaufen, was noch auf mein Postsparbuch einzahlen und außerdem das Päckchen aufgeben, so typische Vorweihnachtszeitgeschichte, Nikolausstrumpf, 20 Euro auf Postsparbuch und so, Mark waren es damals, dann durfte ich mich erst hier anstellen, dann durfte ich mich da anstellen, dann durfte ich mich da anstellen. Das heißt, ich habe zwar hocheffiziente Bearbeitung gehabt, aber ich selbst habe meinen Nachmittag im Postamt verbracht. Heute ist es besser. Heute schaut das so aus. Das täuscht. Wie ist das heute? Ich komme an einen Schalter und die kann mir Briefmarken geben, die kann mir mein Päckchen aufgeben, die kann die Briefmarken auf den Brief draufkleben und die kann mir sagen, wie die Postsparkasse ist. Das heißt, ich habe einen Schalter, der mir alles erledigen kann und davon 8 Stück parallel. Die Warteschlange ist zwar länger, das schaut jetzt auf den ersten Blick nicht so toll aus, aber die Gesamtbearbeitung ist kürzer. Das kann man mathematisch erfassen mit Warteschlangentheorie. Ich weiß nicht, wer hat sich mal mit Warteschlangentheorie beschäftigt? Ja, da lernt man so ein bisschen, es gibt die Anzahl von Servern, es gibt statistisches Verhalten, man kann da sehr viel in der Gegend rumrechnen. Die Grundaussage ist, je mehr Server ich habe, die parallel die gleichen Aufgaben erledigen können, umso geringer ist die Streuung und umso kürzer ist die Wartezeit in der Schlange bei gleicher Last. Und diese Effekte sind umso stärker, je stärker das, was reinkommt, abweicht. Wenn jeder nur Briefmarken kaufen will, es ist völlig wurscht, ob alle an einem dran sind, abgearbeitet werden oder mehrere nebeneinander. Aber wenn es so ist, was ich in der Apotheke, ganz klassischer Fall, der eine braucht nur eine Packung Aspirin, aber die ganz dringend, und der andere kommt her und sagt, oh, ich habe hier so ein Zipperlein und machen Sie doch mal, und da ist 10 Minuten Beratung, da ist es wichtig, dass man dann auf den nächsten Schalter ausweichen kann. Ähnlich ist es eigentlich auch in der Projektentwicklung. Man kann auch ein Projektteam eigentlich als Warteschlangen auffassen. Und wenn man das mal ein bisschen macht, sich da ausspielt, schaut es ungefähr so aus, das können Sie nicht erkennen, das stört auch nicht. Das sind so verschiedene Stufen. Ich habe die Entwicklung, ich habe den Test, vom Test gehen Fehler wieder zurück, kommen da in irgendwelche Warteschlangen rein, das kann ein Taskboard sein, das kann Jira sein, was auch immer. Aber im Prinzip habe ich gekoppelte Warteschlangen. Es geht immer von der einen Warteschlange in die nächste, bis es irgendwann mal beim Anwender landet. So, was weiß man über gekoppelte Warteschlangensysteme? Spätestens, wenn Rückkopplungszweige drin sind, werden das chaotische Systeme. Anders gesagt, ich kann die nicht vorhersagen. Oder noch anders, ich kann sie nicht durch eine geeignete Vorhersage optimieren. Oder noch anders gesagt, schmeißen Sie die Gantt-Planung weg, weil die Ihnen überhaupt nichts hilft. Die Gantt-Planung ist etwa so, als würden Sie das Wetter von heute in einem Jahr bestimmen wollen. Es geht nicht, weil es kommen immer Änderungen rein, es kommen immer falsche Sachen. Ich muss flexibel sein. Das heißt, es hilft auch nichts, wenn ich sage, super, ich habe hier meine eigene Wissensinsel, aber ich habe ein so cooles Planungsprogramm. Das ist vom größten Softwarekonzern der Welt geschrieben. Das muss funktionieren, genau deshalb. Und es optimiert es alles so hin, dass es für den funktioniert. Das klingt zwar in der Theorie toll, das klingt auch im Lehrbuch toll, in der Praxis kann es nicht funktionieren, weil wir mit gekoppelten Warteschlangensystemen arbeiten. Das heißt, weg von dem System, eins nach dem anderen und die Taskboards oder auch Kanban-Boards mit 15 Spalten, wo ich das durchgebe und hier noch ein Review und da noch was zurück und da noch was zurück. Hin dazu, jemand nimmt eine Karte, kann die fallabschließend bearbeiten. Das erleichtert die Sache wesentlich. Ich habe zwar immer noch meine Streuung, aber das Gesamtsystem verhält sich nicht mehr chaotisch, es verhält sich viel besser vorhersagbar. Die ganz spannende Frage ist, warum gibt es trotzdem Wissensinseln? Immer wieder. Ja?
Gut, zuerst mal haben wir die Arbeitsteilung zu irgendeinem Grund erfunden.
Wir haben Arbeitsteilung erfunden. Spezialisierung ist ein ganz wichtiger Punkt da drin. Der eine kennt sich brutal gut aus in Hibernate, der kennt das dritte Bit von links mit Vornamen und der andere weiß nicht mehr, was Hibernate ist. Also mit Spezialisierung ist ein wichtiger Punkt für Wissensinseln. Was gibt es noch für Gründe? Gerade aus Management-Sicht, ja?
Personal Safety ist auch so ein Aspekt, wenn ich in Krisenzeiten das Problem habe, ich könnte entlassen werden, eigentlich mir vielleicht ein bisschen anrufen, um unentbehrlich für die Firma zu werden.
Ja, ich mache mich unentbehrlich aus persönlicher Sicht. Aus Sicht des Managements gibt es meistens noch einen ganz anderen Fehler, der da zugrunde ist. Das ist Effizienz mit Effektivität zu verwechseln. Wenn ich mein gesamtes Unternehmen nur darauf optimiere, dass jeder möglichst effizient arbeitet, werde ich natürlich schauen, dass ich Spezialisten habe. Werde ich schauen, dass die jede einzelne Aufgabe möglichst schnell machen und wenn der eine Hibernate in 1,3 Tagen die Aufgabe machen kann und der andere in 1,4, gebe ich die natürlich dem mit 1,3 Tagen, weil es schneller geht. Was ich mir dabei aber nicht anschaue, ist, was insgesamt hinten rauskommt. Ich schaue mir nur die Einzelteile an, ich mache lokale Optimierung, aber die Effektivität, also das, was ich insgesamt an Nutzen rausbekomme, geht dabei unter. Und für den Nutzen zählen Dinge wie Durchlaufzeit viel, viel mehr als die Frage, habe ich jetzt 1,3 oder 1,4 Tage gebraucht, um Hibernate hinzubekommen. Das heißt, typischerweise wird Effizienz, also dass ich ein einzelnes Ding möglichst gut auslaste, verwechselt damit, was leistet eigentlich meine Gesamtorganisation. Das ist ein schönes Beispiel für Verwechslung von Effizienz und Effektivität. Hocheffiziente Bauteile, jedes für sich. So ein Flugzeugmotor ist eine hocheffiziente Geschichte, sehr windschnittig, insgesamt völlig sinnlos. Und das ist das typische Missverständnis, das man immer wieder hat, wenn man auf stark ausgeprägte Wissensinseln kommt. Die Manager haben völlig den Blick für das Ganze verloren und schauen immer nur darauf, wie kriege ich jeden Einzelnen möglichst gut ausgelastet. Das ist leicht messbar, das sind tolle Zahlen. Es gibt diesen schönen Spruch, operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Das ist ziemlich genau das. Natürlich, gerade wenn ich traditionell arbeite, habe ich auch Planungsmechanismen, die auf Wissensinseln aufsetzen. Ich habe kein Denken im Team, sondern ich habe Denken in Einzelressourcen. Also die Ressource, das sind Sie. Sie auch. Also jeder von Ihnen ist eine Ressource. Ich tausche sie aus nach Belieben und kann das Ganze sogar mit Drag and Drop machen. Das heißt, ich denke hier nicht über Teams nach, dass die Teams etwas machen, dass die Teams irgendwie zusammenarbeiten, sondern ich denke nur über jeden Einzelnen nach. Ganz klassischer Managementfehler. Und natürlich, wenn ich Command-Control-Management machen möchte, wenn ich hergehen möchte und genau wissen will, wer arbeitet gerade an was, weil das muss ich am nächsten Tag überprüfen, dass er jetzt nicht im Internet gesurft hat. Hast du schon Aufgaben gemacht? Kann ich das mal sehen? Dann bin ich natürlich gezwungen, auch Aufgaben zuzuteilen. Also baue ich mir Wissensinseln auf. Ich mache es ja möglichst effizient. Das heißt, diese gesamte Idee von der Ressourcenauslastungsplanung, die in der Fabrik sehr gut funktioniert, wenn ich versuche, die auf Softwareentwickler, auf real existierende Menschen zu übertragen, komme ich automatisch zu Wissensinseln und schieße mir ins eigene Knie. Es geht aber auch weiter. Es geht nicht nur um Planungstechnik, es geht nicht nur um Managementansätze, sondern es geht auch darum, wie weit vertraut man sich eigentlich gegenseitig. Ich habe ein Foto gesucht, wo Guido Westerwelle auf der anderen Seite ist, ich habe es nicht gefunden. Nur wenn ich vertraue, dass mir der andere meinen Code nicht kaputt macht, wenn ich so weit vertraue, dass ich sage, das ist nicht mein Code, das ist unser gemeinsamer Code, wir arbeiten da gemeinsam dran. Wenn ich meinem Kollegen vertraue, dass er den Job auch gut machen kann, nur dann werde ich dazu übergehen, Aufgaben abzugeben. Nur dann wird es mir egal sein, ob eine wichtige Aufgabe von mir gemacht wird oder von einem anderen. Wenn ich mir denke, wenn der Hans Heinrich das jetzt macht, dann weiß ich genau, da kommen so viele Bugs rein, das Ding kann man so wie es ist wegschmeißen, werde ich schauen, dass ich die Aufgabe selber bekomme. Dazu zählt aber natürlich auch, Vertrauen muss verdient werden. Stecke ich Claims ab, um in schwierigen Zeiten mir meinen Arbeitsplatz zu sichern? Ganz beliebt, vor allem im Mainframe-Bereich ist es ein bisschen Tradition auch. Ich bin derjenige, der diese eine zentrale Funktion, wo also das gesamte Wohl und Wehe der Firma dranhängt. Ich bin der Einzige, der die kennt. Hat schon mal jemand in so einen Code reingeschaut, der nicht von ihm selber war? Tammo wäre begeistert, ja. Also in der Regel kommt der Mythos, der Nimbus, daher, dass das Zeug so unlesbar geschrieben ist und dermaßen kompliziert und schlecht gelöst ist, dass kein anderer da reinfassen will. Das heißt, es geht viel darum, Claims abzustecken, aber auch sich selber nicht angreifbar zu machen, selber unsicher zu sein. Wenn nicht genügend Vertrauen im Team da ist, wenn ich mich nicht hinsetzen kann und sagen kann, Bernd, zeig mal, wie macht man das denn am besten? Sondern wenn ich immer denke, naja, wenn der jetzt, der erzählt es anschließend meinem Chef und dann werde ich gefeuert, in dem Moment baue ich natürlich Wissensinseln auf, mauer das. Es gibt auch Domänengründe, wie sowas entstehen kann. Juristische Gründe, zum Beispiel im Medizinbereich, da muss jeder mit seinem Blut unterschreiben, dieser Code von ihm geprüft wurde. Viele Leute verwechseln das mit Code Ownership. Ich kann auch als Team Verantwortung für einen Code übernehmen. Ich kann auch als Team etwas unterschreiben. Ich muss das, selbst wenn das in den Regularien steht, dass der zuständige Entwickler das unterschreiben muss, kann ich auch da zu zweit oder zu dritt unterschreiben. Ich muss keine Wissensinseln aufbauen, aber viele Leute verwechseln das. Gut, wie mache ich die deutlich? Darüber haben wir schon gesprochen. Das sind alles Indikatoren, an denen ich Wissensinseln sehe. Und mir gefallen insbesondere die und die sehr schön, weil ich die immer wieder transparent machen kann. Ich kann es immer wieder dem Team zeigen. Schaut es mal her. Das ist die Priorität, wie es vom Geschäft her sein sollte, wie ihr euer Geld bekommt. Und das ist das, woran ihr gearbeitet habt. Aber ich habe noch eine andere Variante. Ich kann Analysen fahren. Das ist, das können Sie wieder nicht lesen, macht wieder nichts. Das ist ein Ansatz, den IT Agile beim Otto-Versand gefahren hat. An sich relativ einfach. Die haben ein Architekturmodell genommen. Hört, hört, es war ein Architekturmodell vorhanden. Und haben zu jedem dieser Kästchen eine Umfrage gemacht. Eine einfache Google-Umfrage. Jeder Entwickler sollte mit Schulnoten angeben, zwischen 1 und 6, wie gut kennen Sie sich in dem System aus. Also wenn ich der Ansicht bin, hier 3GL verarbeitet, ist mein Spezialgebiet, gebe ich einen 1er. Wenn ich keine Ahnung habe von Faktorierung, gebe ich darauf einen 6er. Und das ist die Auswertung da drauf. Rot heißt, es gibt nur einen, der sich mit dem System eine 1 oder eine 2 gibt, der sich also gut oder sehr gut mit dem System auskennt. Orange heißt, es gibt 2 bis 4, gelb 4 bis 6, grün mehr als 6 Leute, bei einem Team von 15 Leuten. Also noch nicht allzu hart angezogen, die Schraube. Und da sieht man sofort, wo es brennt. Was mir an dem Ansatz gefällt, er ist ganz einfach. Ich kann es mit ganz normalen Open-Source-Tools machen, ich kann es mit Google-Umfrage, wie auch immer, machen und ich bekomme sehr schnell ein sehr grafisches Ergebnis. Wenn ich mit sowas in eine Retrospektive reinstarte, habe ich schon das Thema für die Retrospektive. Unabhängig wie dem, wie das ist, sollte man schauen, dass man Wissensinseln abbaut. Ich habe vorhin gesagt, das Grundproblem bei Wissensinseln ist Einstellung im Management. Das heißt, um Wissensinseln abzubauen, muss ich erstmal das Management zurückziehen und ein bisschen mit sich selbst ins Reine kommen. Das zuständige Management muss zwei Dinge verinnerlichen. Das eine, Effektivität ist mir wichtiger als Effizienz. Auslastung muss mir ziemlich egal sein, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und das zweite ist, Durchlaufzeit ist mir wichtiger als Auslastung. Das heißt, je schneller die Sachen durchkommen, je besser das Team reagieren kann, umso besser funktioniert das Team insgesamt. Markus hat vorhin im Pecha Kutscher erzählt, die Reise ins agile Land. Markus hat vor 1 oder 2 Wochen getwittert, wir haben unsere Durchlaufzeit von im Schnitt 2 Wochen runtergebracht auf 2 Tage. Da habe ich keine Zeit mehr für Wissensinseln, da habe ich keine Zeit mehr, Claims abzustellen. Wenn ich innerhalb von 2 Tagen im Schnitt das Ergebnis rausbringe, dann funktioniert das nur noch, wenn ich als Team wirklich zusammenarbeite. Das heißt, aus Management-Sicht, wenn ich diese beiden Grundsätze beherrsche, komme ich schon einen Riesenschritt weiter. Dann habe ich schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn Wissensinseln da sind, okay, muss man sich jetzt auch nicht unbedingt seine Zertifizierung als irgendwas Master zurückgeben, sondern da reicht es, das Thema wirklich anzugehen und dagegen was vorzunehmen. Henning hat es schon gesagt, hinfallen ist nicht schlimm, nur liegen bleiben darf man nicht. Das heißt, schauen, dass man anfängt, Wissensinseln abzubauen. Anderer Punkt, der aus Management-Sicht auch noch wichtig ist, ein System, was in Überlast ist, hat keinen Spielraum mehr. Es hat keinen Spielraum, sich zu verändern, es hat keinen Spielraum mehr zu agieren. Das heißt, wenn das Team im Überlast ist, muss ich erstmal Last rausnehmen, um gegen Wissensinseln vorgehen zu können. Ich kann nicht hergehen und sagen, noch schneller, und jetzt baut er noch schnell Wissensinseln ab. Sondern Gang runterschalten, bisschen langsamer, um dann letzten Endes mittelfristig die Effektivität deutlich zu erhöhen. Im Team ist das Wichtigste, Vertrauen zu bilden. Ich weiß nicht, wie weit man das erkennen kann. Es ist eine Gruppe von 60 Leuten. Genau genommen sind sie Teilnehmer der Europlop 1998. Wer genau schaut, sieht mich noch in Jugendjahren. Alistair übrigens auch in Jugendjahren, also das ist schon eine Weile her. Die sitzen alle eigentlich im Kreis. Also man muss sich das vorstellen, so eher als Hologramm. Das ist ein Kreis, da miteinander verbunden. Und die sitzen alle aufeinander auf den Knien. Jeder sitzt auf dem anderen drauf. Das heißt, jeder vertraut dem anderen so weit, weil wenn der eine aus der Reihe springt, bricht das alles zusammen. Das heißt, Vertrauen schaffen. Wenn ich merke, dass ich Wissensinseln aufbaue, weil Misstrauen im Team ist, dann muss ich da ran. Da muss ich schauen, ob ich es als Scrum Master oder als Manager selber in den Griff bekomme, muss ich schauen, ob ich vielleicht auch eine externe Moderation reinhole. Aber Vertrauen schaffen. Team, das einander nicht vertraut, das anfängt, Claims abzustecken, werde ich mit welchen Maßnahmen auch immer nicht dahin bringen, dass ich Wissensinseln auflösen kann. Wenn Probleme auftreten, Probleme transparent machen und dann aber bitte auch lösen. Nicht sagen, ha, ich kriege es aber schlecht. Ich sage es in der nächsten Retro wieder, wie scheiße ihr seid. Das bringt natürlich gar nichts. In kleinen Schritten, in machbaren Schritten vorwärts gehen. So was kann ich als Entwickler machen. Methode der Wahl ist Pair-Programming. Es gibt aber noch ein paar andere Praktiken, die aber alle darauf hinauslaufen, kollaborieren. Code-Reviews helfen. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer nicht Pair-Programming machen will, kann, was auch immer, dann wenigstens Code-Reviews machen. Wenigstens lernen, was der andere Code ist. Was sich ganz gut bewährt hat, ist die Regel, wenn ich schon solche Kopfmonopole habe, wenn es irgendwo rot ist, dann wird an diesem Zeitpunkt, oder an diesem Teil ab jetzt, nur noch im Pair gearbeitet. Was man normalerweise feststellt, ist, dass da deutlich weniger Fehler auftreten, dass die Entwicklung deutlich schneller geht. Wenn man Glück hat, für viel Transparenz sorgt, kann man anschließend auch überall im Pair-Programming arbeiten. Das Gleiche gilt, aufhören mit Mikromanagement. Aufhören, den Leuten ihre Arbeit zuzuteilen, sondern ein Pull-Prinzip zu machen. Das wirklich ernst zu nehmen. Ich sehe immer wieder Teams, immer wieder Taskboards, wo die aus dem Planungsmeeting rausgehen und auf jeder Karte steht drauf, wer es macht. Damit habe ich meine Wissensinseln vorprogrammiert. Einfach von die nächste Karte von oben nehmen. Ich kann vielleicht draufschreiben, solange ich Wissensinseln habe, wer sich auskennt. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Das heißt, ich nehme mir die oberste Karte, gehe zu dem hin, der sich auskennt und sage, komm, wir machen das jetzt zu zweit. Aber von oben nach unten aber arbeiten, das ist die Geschäftspriorität. Also ein Pull-Prinzip und das heißt natürlich auch, weg mit Code Ownership. Collective Code Ownership. XP gibt da eine Menge sehr guter Anreize, um Wissensinseln abzuarbeiten. Ein bisschen schwieriger wird es bei größeren Teams. Wenn ich die Wissensinseln nicht nur zwischen einzelnen Entwicklern habe, sondern zwischen verschiedenen Teams. Ich habe hinten das DBA-Team, was also exakt darauf achtet, welches Attribut wo in der Datenbank steht. Und ich habe vorne das User Interface-Team, was also jedes einzelne Pixel auf der Oberfläche unter Kontrolle hat. Und ich hänge da dazwischen. Was sagt Scrum in dem Fall? Cross-Functional Teams. Versuchen, die aufzubauen. Ich kann das so machen, dass ich sogenannte Taskforces oder sowas bilde, aus jedem Team einen zusammenschaufeln und dann hinterher feststellen, ui, das lief aber viel besser als vorher. Wollen wir das nicht häufiger machen? Wollen wir das nicht vielleicht immer machen? Also schauen, dass man da vorwärts kommt Richtung Cross-Functional Teams. Wo man allerdings vorsichtig sein muss, ist Skalierung des Ansatzes. Funktionsblöcke, das skaliert einigermaßen. Was nicht skaliert, ist das, was jeder Einzelne wirklich noch im Überblick hat, was jeder Einzelne schafft. Das sind sicherlich individuelle Grenzen. Der eine hat einen besseren Gesamtüberblick, der andere nicht so gut. Aber da muss man auch darauf achten, dass man nicht so viel großen Überblick bekommt, dass man letzten Endes überhaupt nichts mehr in den Griff bekommt. Das Law of Raspberry Jam heißt es bei Jerry Weinberg. Je breiter man es verstreicht, umso dünner wird man. Das gilt natürlich auch für Wissen. Das heißt, man muss schauen, dass man schöne Balance findet. Man kann wieder Warteschlangen theoretisch rangehen. Wenn 3 bis 4 Leute für irgendwas zuständig sind, hat man statistisch schon fast das gleiche Verhalten, als wenn 8 Leute dafür zuständig sind. Je nachdem, wie stark das streut. Also irgendwo so zwischen 4 und 8, die sich in dem Bereich auskennen, ist ein guter Wert. Egal ob fachlich oder anders. Auch wichtig, stabile Teams oder stabile Einheiten schaffen. Wenn mein Managementstil darin besteht, dass ich Leute ständig durch die Firma jage und sich zwischen den Teams eigentlich kein Vertrauen aufbauen kann, dann werde ich mich sehr, sehr schwer tun. Dann werden die Leute Wissensinseln aufbauen und diese Wissensinseln dann mitnehmen. Man darf sie nicht zu viel versprechen, sowas kostet viel Zeit. Also bis Tobi so gut programmiert wie ich, das sind noch mindestens 5-6 Jahre. Das sitzt ja in der Jury und nicht hier. Also man muss den Teams Zeit geben, Wissensinseln aufzubrechen. Man muss ihnen Zeit geben, das Vertrauen aufzubauen. Und man muss ihnen Zeit geben, sich in das neue Arbeiten reinzugewöhnen. Nicht sagen, okay, ab der nächsten Retro ist alles ganz anders, sondern das immer wieder transparent machen, immer wieder aufzeigen, wir haben hier ein Problem, wie weit sind wir denn gekommen, wo sind wir denn schon viel besser geworden, warum sind wir da eigentlich viel besser geworden und was hat das geholfen? Also diese Transparenz, Beharrlichkeit, immer wieder darauf hinweisen. Meine persönliche Erfahrung ist, ich brauche ungefähr ein halbes Jahr pro Team, bis die überhaupt mal die Wissensinseln als Problem sehen. Dass sie überhaupt mal sehen, wir haben unseren Termin wieder geworfen oder wir haben wieder weniger ausgeliefert, als wir wollten, weil wir Wissensinseln haben. Und wenn man das geschafft hat, hat man schon einen wichtigen Schritt gemacht. Also Beharrlichkeit, kleine Schritte machen und viel transparent machen. Fassen wir nochmal zusammen. Wissensinseln gehören an sich zu den schwierigsten Problemen im Projektmanagement. Man sollte darauf achten, dass das eigene Projektmanagement nicht der Haupttreiber ist für Wissensinseln. Agile Entwicklung macht Wissensinseln sehr schnell, sehr transparent. Die tun sofort weh. Das hat aber nur was mit Transparenz zu tun. Das heißt nicht, dass die in Wirklichkeit nicht weniger weh oder mehr weh tun würden als bei traditionellem Arbeiten, sondern ich habe einfach nur mehr Transparenz über das, was sie wirklich anstellen. Agile Entwicklung ist nicht die Ursache des Problems. Auch wichtig, manche Leute sehen zum ersten Mal mit agiler Entwicklung, dass sie da ein Problem haben und sagen, es funktioniert bei uns ja nicht, weil wir haben unsere Experten. Nein, die Experten sind das Problem. Ursache ist meistens falsch verstandenes Effizienzdenken. Operative Hektik statt geistige Windstille. Ich versuche, einzelne Leute möglichst gut auszulasten, anstatt mir anzuschauen, was passiert eigentlich von dem Moment, wo der Kunde eine Idee hat, bis er die Idee bekommt. Und Abbau von Wissensinseln verlangt Commitment des Managements. Das Management muss das treiben. Das Management muss die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich das Team soweit entfalten kann und dass das Team nicht hergeht und anfängt, Claims zu machen, seinen eigenen Platz zu sichern. Jetzt käme Henning dran. Jetzt haben wir noch Zeit für Diskussion. Widerspruch, Fragen, ja?
Du hast vorhin irgendwie diese Situation angesprochen, du hast irgendwie UI-Designer und DBAs und dazwischen irgendwie ein Entwicklerteam und gehst dann irgendwie her, eine Taskforce oder Cross-Functional Teams zu machen. Und da habe ich jetzt dann in so einem Cross-Functional Team tatsächlich Designer sitzen, die irgendwie Photoshop-Künstler sind und ich habe DBAs sitzen, die SQL können. Da habe ich doch irgendwie eigentlich ganz natürlich schon Wissensinseln da und tun mir tatsächlich, glaube ich, auch schwer, das über das ganze Team zu verteilen.
Also die Frage ist letztendlich, wenn ich Experten habe, die wirklich ihre eigenen Domänen haben und völlig unterschiedlichen Hintergrund, habe ich auf einmal Wissensinseln da. Ja, und ich glaube, das ist auch okay so. Die Frage ist, geht diese Wissensinseln so weit, dass sie wirklich das Projekt gefährdet? Oder habe ich einfach etwas, wo ich sage, am Anfang, die Leute müssen sich zusammensetzen, da sind ausreichende Kapazitäten da, die können sich zusammensetzen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn ein Entwickler jetzt versucht, tolle Design-Layouts zu machen. Das bringt nichts.
Also, ja? Ich denke, die Frage, die dahinter steht, ist, wie soll ich das sagen? Ich habe ja in einem bestimmten Projektumfang, da habe ich ja sozusagen einen bestimmten Bereich von Domänen, von Wissen, was gebraucht wird, um das umzusetzen. Und wenn ich halt so ein From-Scratch-Projekt habe, wo ich halt wirklich von Datenbanken möglicherweise noch irgendwas Shell-Skriptiges für irgendwelche automatisierten Jobs oder so bis zu einer wundertollen Web 2.0-Oberfläche alles drin habe und da ist nichts von da, dann liegt das ja doch an den Enden sehr weit auseinander. Und das heißt, ich habe schon einfach die Kompetenzproblematik, dass es wohl keinen gibt, der das wirklich alles halbwegs sinnvoll kann. Und so habe ich das auch verstanden, sozusagen wie nah muss das irgendwie zusammenliegen, dass ich sage, also in diesem Bereich will ich keine Wissensinseln dulden oder will sie versuchen abzubauen, wenn ich sie feststelle. Wenn ich aber noch einen größeren Bereich in meinem Projekt abdecken muss, dann muss ich es irgendwie partitionieren oder muss mir überlegen, wie ich das anders aufteile, weil da macht das dann keinen Sinn mehr. Wie kriegt man das hin, dass man sagt, wo sind da die Grenzen?
Direkt darauf jemand? Ja? Ist es direkt darauf als Antwort?
komplette Zustimmung. Also ich sehe das eben auch so, dass es wichtig ist, dass man da, wo es weh tut, sagen Sie ja auch, mehr Leute hat. Dass es nicht der eine ist, der ausfällt und bloß dann weh tut. Aber ich sehe es auch so, dass auch bei uns, das ist ja komplett ein Projekt hier von Sensoren und Kaktus, es kann nicht einer leisten, alles zu können. Geht einfach nicht. Das kriegt er in seinen Kopf nicht rein. Dann ist er genauso überlastet, wie sondern wenn er sonst der Spezialist ist, auf den anderen zu kommen. Ja.
Insofern gibt es ein Constraint, du sagtest vorhin, ein überlastetes System kann sich nicht weiter optimieren, insofern Gang rausnehmen, die Leute auch den Leuten die Möglichkeit geben, das wieder hinzubekommen. Da ist noch ein weiterer Constraint neben der Zeit oder der Möglichkeit, es zu tun, nämlich dass das Gebiet, das sie bearbeiten müssen, eigentlich schon komplexer ist, als die Größe der Gruppe überhaupt noch ist, weil da über die Jahre schon so viele Leute rausgenommen wurden, dass das überhaupt noch machbar ist. Also ich denke, da gibt es Grenzen.
Es gibt klar Grenzen. Es gibt auch ganz klar die Situation, dass ich eben nicht das Cross-Functional Team in dem Sinne habe. Einer geht zum Kunden und programmiert das durch bis zum Ende oder auch fünf gehen zum Kunden. Ich glaube, hier ist es wichtig, genau zu schauen, habe ich irgendein Problem, was auf Wissensinseln deutet. Das heißt, wirklich genau zu schauen, wie ist eigentlich der Durchfluss durch mein gesamtes Team oder durch den gesamten Entwicklungsprozess und hänge ich irgendwo? Wo sind meine Flaschenhälse? Und auf die muss ich achten und da schauen, muss ich einfach Kapazität ausbauen oder kann ich hier nicht Übergaben vermeiden? Das heißt, ich muss schauen, wo habe ich tatsächlich ein Problem im Projekt. Also der Abbau von Wissensinseln ist, glaube ich, kein Dogma, sondern ich glaube aber, dass 90% der Wissensinseln, die ich sehe, in der täglichen Arbeit unnötig sind, dass man die abbauen kann. Und ich glaube, man sollte schauen, dass man so viele wie möglich davon abbaut. Also es geht nicht darum, eine flache Landschaft zu machen, aber zumindest mal ein bisschen die Infrastruktur zu machen. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war. Ladies first.
Also bei Programmierern kann man ja meistens den Wissenstransfer innerhalb der Teams vollziehen, also innerhalb der operativen Teams. Bei anderen Geschichten sehe ich da eigentlich auch die Fachabteilung sehr stark in der Verantwortung, beziehungsweise auch das Management der Fachabteilung, das weiter zu fördern. Weil wenn man viele Leute, die zum Beispiel viele Unternehmen, die mit Scrum arbeiten, haben ja eine Matrix-Organisation, das heißt, die haben zwar im operativen Geschäft ihre Scrum-Teams, aber nichtsdestotrotz haben die noch ihre Fachabteilungen und die müssen dann eigentlich diesen Gedanken auch wieder aufgreifen und zusehen, dass der Austausch innerhalb der Fachabteilung sozusagen über Scrum-Team-Grenzen hinweg oder operative Teamgrenzen hinweg nicht einschläft, dadurch, dass man diese operativen Teams hat.
Ilja, direkt dazu?
Nee, nicht dazu.
Ja, aber erst dann mal sagen.
Als kleinen Kommentar, ist es ja auch nicht eine binäre Sache, hat man jetzt Wissensinseln oder nicht, sondern es gibt ja auch Abstufungen. Man kann halt zum Beispiel auch schauen, okay, da ist vielleicht jemand, der ist besonders gut im Design von irgendwelchen Sachen, aber wenn halt mal ein Engpass ist, kann er im Pair-Programming auch mitprogrammieren, auch wenn er vielleicht nicht die volle Verantwortung dafür nehmen kann oder so. Es gibt da halt viele Graustufen. Ja. Man kann beim Wissensinseln abbauen halt auch gucken, dass man ein bisschen grauer wird.
Wichtiger Punkt, Herr Marcel.
Ja, was mir noch einfiel war, was in meiner Erfahrung ab und zu fehlschlägt, ist die Zusammenarbeit zwischen der Nachteile, die das in Produktion halten, den Admins und den Softwareentwicklern. Und eines meiner Lieblingsthema ist dann, dass man diese Hürde, dieses Gap da, das darfst du nicht und diese Zuständigkeit und dann auch Wissensinseln, dass die aufgebrochen werden und das kommt. Ich war letztens auf einer Konferenz, das sind die DevOps-Days und da ist halt die Idee, dass das auch zusammengehört, dass das nicht getrennt sein sollte, also Cross-Functional Teams ist das gleiche Stichwort. Und das ist eine ganz spannende Bewegung, gerade weil die Leute neuerdings die gleiche Sprache sprechen, nämlich Python. Also Admins und Softwareentwickler.
Richtig, die ganze Zeit war, das muss man abbauen, das sollte man abbauen. Wie? Also meinst du, dass du da sehr viel steuern kannst, oder geht es primär darum, die Leute dazu zu motivieren, das quasi nach dem Grundprinzip, sich in immer mehr Gebiete einzuarbeiten?
Wie abbauen? Nochmal Kollaboration und Transparenz. Also immer einen Spiegel vorhalten, das Problem habt ihr jetzt, weil ihr da Wissensinseln habt, weil ihr nicht ausreichend aufgebaut seid, aufgestellt seid. Ich glaube, ich kann niemanden zwingen, in irgendein Gebiet reinzugehen, ich kann auch niemanden zwingen, sein Wissen abzugeben. Aber ich kann immer wieder aufzeigen, Moment, jetzt schaut euch mal an, die Sachen sind nicht nach Priorität abgeordnet, ihr habt im Wesentlichen an unwichtigen Sachen gearbeitet, wichtige Sachen sind hängen geblieben. Woran liegt das? Okay, weil sich nur einer auskennt. Ihr habt hier riesen Stress gehabt, um die Auslieferung hinzubekommen. Warum? Weil Heinz Ludwig zu langsam war. Auf Wiederwissensende. Das heißt, ich kann es immer nur wieder transparent machen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr netter Ansatz, immer mal wieder ein bisschen zu schauen, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade. Also es geht ja nicht darum, sich irgendwas zu erträumen, die ideale Welt, in der alle alles können, so der Projektkommunismus, darum geht es ja nicht. Das heißt, es geht darum festzustellen, haben wir ein Problem? Antwort ja. Wie könnte es besser ausschauen? Antwort so. Was läuft hier anders als da? Wie kommen wir von da darüber? Und wenn ich das erledigt habe, kann ich mich um das nächste kümmern in dem Projekt. Also in kleinen Schritten gehen. Und wenn ich mal an den Punkt komme, dass ich darüber nachdenke, ob die Wissensverteilung zwischen den Designern und den Entwicklern korrekt ist, ich glaube, dann habe ich so viel gewonnen, da kann ich mich in Ruhe auch zurücklehnen.
Das wäre eine sehr praktische Anmerkung dazu mit Scrum, einfach Definition of Done. Die kam bei uns sogar aus dem Team, dass sie gesagt haben, wir machen Code-Reviews. Dann heißt Code-Review durchgeführt. Ja. Das kam bei uns vom Team und das funktioniert. Man macht das Wissen wenigstens in zwei Köpfen.
Also ein Pull-Prinzip. Das heißt, die Leute müssen von sich aus initiieren und tun.
Selbstorganisierte Teams.
Das kann man ja schon auch, sag ich mal, einfordern, so, weil das ist eine relativ anerkannte Qualitätssicherungsmaßnahme und das kann man schon machen. Also, gut, die beiden Pizza-Leute, das kostet doch wieder Zeit und hin und her ist teuer und sitzen dann zwei, da können wir auch schon wieder was anderes machen. Das ist halt schon immer, was man auch zu hören kriegt. Aber letztendlich gibt es auch sehr gute Argumente dafür, sowas zu machen. Das muss nicht unbedingt aus dem Team kommen, da kann man auch selber drauf kommen. So. Das andere ist, was mir aber gerade auffällt, und das finde ich auch sehr gut an diesem Bild da, da ist nämlich die Wissensinsel an dem Wissensbereich festgemacht. Und ich hatte das ein bisschen, ich weiß nicht, an der Person eigentlich festgemacht oder an der Personengruppe. Und da haben wir natürlich eher diese Kompetenzprobleme. Er sagte, wir machen das wirklich am Wissensbereich fest, dann ist das ja hier erstmal egal, wer das ist. Die Frage ist, wie viele sind das? Und das heißt, wenn wir dann eine gewisse Kompetenzstreuung haben, also ich zum Beispiel einen Kollegen, der kennt sich hervorragend Java und .NET und ich weiß nicht, was sonst noch überall aus, und man sonst sagt, hey, da sind Religionskriege oder was weiß ich, der würde wahrscheinlich an mehreren dieser Punkte dort auftauchen, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Und damit hätte man dann da schon kein Problem mehr oder das würde sich dann nicht so stark äußern.
Also ich glaube, das Wichtige daran ist, sich wirklich zu schauen, wo Schmerzen Wissensinseln, die Antennen aufstellen. Immer wieder schauen, ist dieses Problem dadurch, dass wir Wissensinseln haben, und dann schauen, wie können wir diese ganz spezifische Wissensinsel abbauen. Klar, ein Team, was von Anfang an auf der grünen Wiese startet, von Anfang an Pair-Programming macht, ständig die Paare durchtauscht, die werden das Problem nicht haben. Ist leider noch die Minderheit. Gut, dafür sind wir hier zusammen, dass es mehr werden. Aber die Wissensinseln zu vermeiden, ist natürlich die beste Maßnahme. Wenn das nicht geht, immer wieder transparent machen. Deshalb habt ihr das Problem. Und ich glaube, die Teams sind treat people as adults, heißt es in Scrum. Die Teams sind ausreichend qualifiziert, um sich auch selber zu überlegen, wie sie damit umgehen. Wir müssen nur schauen, dass wir das immer wieder spiegeln. Und das ist jetzt nicht nur die Aufgabe von irgendeinem Master, sondern das ist die Aufgabe von jedem im Team. Jeder im Team muss darauf achten, haben wir das Problem jetzt eigentlich, weil wir Wissensinseln aufgebaut haben. Was können wir dagegen tun? Das ist das Wichtige daran. Noch Diskussionsbeiträge? Dann danke ich recht schön für die Aufmerksamkeit und übergebe nochmal an die Organisation. Vielen Dank.